ARD Sounds.
Für die einen ist er der neue starke Mann in der Union, für die anderen Teil des Problems. Die Rede ist von Jens Spahn. Gerade erst wurde er als Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU wiedergewählt. Und das, obwohl er auch in den eigenen Reihen nicht nur Fans hat. Also warum führt an Jens Spahn offenbar trotzdem kein Weg vorbei? Darüber sprechen wir heute bei Berlin Code. Und dann geht es noch um ein Thema, bei dem viele sofort eine Meinung haben. Spätestens, wenn man sich fragt, was wäre eigentlich, wenn ich selbst mal auf ein Spenderorgan angewiesen wäre? Im Bundestag gibt es einen neuen Anlauf für die sogenannte Widerspruchslösung bei der Organspende. Klingt ziemlich technisch, aber was genau dahinter steckt und warum Deutschland seit Jahren über dieses Thema streitet, auch darum geht es heute hier bei Berlin Code, eurem Politik-Entschlüsselungspodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Mein Name ist Linda Zervakis und mit mir im Studio sind die ARD-Korrespondentinnen Dagmar Pepping und Tina Handel. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi. Kleine Anmerkung noch vorweg, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann bewertet uns gerne, verteilt Sterne oder gebt uns ein Like und ihr findet uns am einfachsten in der ARD Sounds App.
Der Reformstau der letzten Jahre, der lässt sich nicht über Nacht lösen, der lässt sich auch nicht durch Reden und Gastbeiträge alleine lösen. Dieser Reformstau erfordert konsequentes Handeln, vor allem Entscheidungen hier im Deutschen Bundestag, die im Alltag spürbar einen Unterschied machen.
So kennen wir Jens Spahn. Entschlossen, klare Ansagen sind typisch für ihn. Jetzt musste er sich in der Unionsfraktion zur Wiederwahl stellen und bekam mit 86,5% fast so viele Stimmen wie vor einem Jahr. Das war tatsächlich nicht selbstverständlich, denn es gab auch viel Kritik an ihm. Dagmar, du hast ihn nach der Wiederwahl getroffen. Wie hat er auf dich gewirkt?
Sehr entspannt, sehr zufrieden. Ich glaube, er hat auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass er 86,5% bekommt, wegen dieses sehr ruckeligen ersten Jahres. Und er wirkte sehr selbstbewusst und ja, war der Rute in sich.
Und auch offensichtlich ganz glücklich. Warum ist er denn überhaupt so eine Reizfigur?
Man muss sich das ja mal vorstellen. Der Mann ist seit 24 Jahren in der deutschen Politik. Der ist mit 22 in den Bundestag gekommen und hat, glaube ich, ist an keiner Kamera und an keinem Mikrofon vorbeigegangen und hat immer gerne auch zugespitzt, polarisiert, so auch den Weg in die Medien gefunden. Und er hat auch immer Reizthemen besetzt. Migration. Er hat sich von der Flüchtlingspolitik unter Kanzlerin Merkel abgesetzt. Dann die Corona-Zeit, ganz wichtig. Er war damals Gesundheitsminister. Da haben viele Leute ihn als Reizfigur empfunden. Da ist wirklich viel Kritik an ihm zu hören gewesen bis heute. Und dann ist bei vielen Leuten auch die Frage, wie steht er eigentlich zur AfD? Wäre er jemand, der vielleicht irgendwann mal die Brandmauer zur AfD einreißt? Das ist auch etwas, was viele Leute an ihm reizt. Und dann ist er wirklich auch eine schillernde Figur, was ja auch viel Raum eingenommen hat in den letzten Jahren. Da ging es um Immobiliendeals. Da haben sich Leute gefragt, wie konnte sich ein Gesundheitsminister eine Villa für mehrere Millionen im Villenviertel Dahlem leisten? Und da war die Frage, wo kam das Geld her? Das ist alles sehr nebulös gewesen. Und das waren nur so ein paar Punkte, wo Leute sich an ihm reiben konnten und auch eine Meinung sich zu Jens Spahn sich gebildet haben. Und die war nicht immer gut.
Ja, also jeder traut ihm eigentlich alles zu, kann man zusammenfassen. Und es ist auch so, dass die Opposition ihn auf jeden Fall nutzt als Triggerfigur. Also wir wissen schon, dass die ganz gerne mal in ihren Social-Videos Jens Spahn an den Anfang in die ersten Sekunden reinschneiden, weil die dann einfach gut geklickt werden. Die Funktion hat jetzt gerade so ein bisschen Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, übernommen. Die ist jetzt ein bisschen die neue Triggerfigur. Er hat sich ein bisschen zurückgenommen. Und ich finde aber schon auch spannend an ihm, dass er so eine Reizfigur für die Linken ist, aus genannten Gründen. Ne? Dass man ihm auch unterstellt, da nach rechts offen zu sein. Er ist aber durchaus auch, du hast es gesagt, wegen der Corona-Zeit eine Reizfigur für Leute ganz rechts außen, weil die mit ihm immer noch verbinden, ich musste damals Maske tragen, meine Freiheit wurde eingeschränkt und Schuld daran war für mich Jens Spahn.
Und das waren ja auch teurere Masken, ne? Also das war ja auch noch so ein Ding, dass die Masken irgendwie sehr viel teurer waren. Also immer so ein bisschen nebulös. Trotzdem ist ja dieser Posten Fraktionsvorsitzender ein wichtiger Posten. Vielleicht könnt ihr einmal kurz beschreiben, was gehört zu seinen Aufgaben und warum ist dieser Posten so wichtig?
Also gerade in der Regierung, wer dort Fraktionsvorsitzender ist, der muss dem Kanzler, der Kanzlerin den Rücken frei halten. Der muss sozusagen dafür sorgen, dass im Bundestag die parlamentarischen Mehrheiten bei Abstimmungen stehen. Das ist gerade irre wichtig in der jetzigen Konstellation, weil Union und SPD gerade mal 12 Stimmen Mehrheit haben. Und das zu organisieren, dass diese Mehrheiten im Parlament stehen, ist die Hauptaufgabe des Fraktionsvorsitzenden. Dann diese große Fraktion mit über 200 Mitgliedern zu managen. Auch dafür zu sorgen, dass alle ein bisschen vorkommen. Also sozusagen, ne,
nicht nur er und der Kanzler.
Nicht nur er und der Kanzler, sondern auch diese Leute zufrieden zu halten, sie einzubinden. Und man muss sagen, so in dieser Machtmechanik, ich würde sagen, es ist der zweitwichtigste Posten momentan in der Union, hier im Regierungsviertel nach dem Bundeskanzler.
Und er hat einfach sehr viel Macht, auch intern, weil so ein Fraktionsvorsitzender kann halt über die Lebenswege von diesen ganzen Abgeordneten mitentscheiden. Also wer wird hier noch was, wer wird nichts, wer wird ausgebremst, wer darf sehr sichtbar sein, wer nicht. Das alles bestimmt Jens Spahn mit.
Und was ja auch auffällt, ist immer, wenn man von Jens Spahn spricht, fällt das Wort Loyalität. Also es gibt ja auch Leute in seiner Partei, sagen, dem trauen wir alles zu. Am Ende macht er es so, dass es für sich am besten rauskommt. Könnt ihr das nochmal so ein bisschen beschreiben? Und dann vielleicht auch die Anschlussfrage, warum hat er dann trotzdem so ein gutes Ergebnis erzielt?
Ich denke da immer an den Start, den er hatte vor einem Jahr im Mai als Fraktionsvorsitzender. Da gab es nämlich eine ganz schöne Situation, dass er da vorne stand, frisch gewählt war und dann aus seinen eigenen Reihen es Markus Söder ist, der dann den Jens Spahn so ein bisschen einordnet.
Jens ist 360 Grad anspielbar, für jedes Thema ein echter Allrounder. Und ja, das will ich auch sagen, er kann auch loyal.
Und alle, die da standen, also da ging so eine Art Raunen, fast Lachen ist zu viel gesagt, aber so ein wissendes Mhm.
Also er hat das ausgesprochen, was alle denken quasi.
Dass viele denken, er ist eben nicht besonders loyal.
So, und wie hat er das dann trotzdem geschafft, dann so einen hohen Wert hinzubekommen bei der Wiederwahl?
Zum einen, weil er sehr geschickt ist und auch bei der Vergabe von Posten, von Aufgaben, glaube ich, sehr geschickt ist. Und dann diese ungeheure Erfahrung, die er hat. Diese 360 Grad anspielbar, das stimmt schon. Er ist für jedes Thema praktisch sprechfähig. Wie gesagt, ja. 24 Jahre im Bundestag.
Und er ist 45 Jahre, also weil das manchmal so schwer fällt. Man hat ja das Gefühl, der begleitet einen schon gefühlt seit 60 Jahren. Nein, er ist erst 45 Jahre alt.
Und er ist ein Talent. Und jemand, der das früh gesehen hat, war zum Beispiel Wolfgang Schäuble. Der hat ihn sehr jung zum parlamentarischen Staatssekretär im Finanzministerium gemacht. Irgendwann kam auch Angela Merkel nicht mehr an Jens Spahn im Kabinett vorbei, hat ihn dann zum Gesundheitsminister gemacht. Und ich glaube, auch gerade sie hat mit gewissem Misstrauen auf seine Loyalität geschaut. Deswegen hat sie ihn erst dann zum Minister gemacht, als es wirklich nicht mehr zu verhindern war. Und der Mann rüttelt wirklich zwar noch nicht am Zaun des Kanzleramtes, aber dass er da irgendwann mal hin will, das glaubt, glaube ich, fast jeder hier im politischen Betrieb. Und das eben, die Frage ist aber, wie kommt er dahin und zu welchen Dingen ist er vielleicht auch fähig, um dorthin zu kommen? Und er ist erfahren, robust und sehr, sehr rhetorisch begabt. Also mal gucken, wohin der Weg noch führt.
Und ist er so stark, weil der Kanzler so schwach wirkt?
Ja, würde ich schon auch sagen. Es gab ja oft die Frage in den vergangenen Monaten, wechselt Merz ihn aus? Und ich würde sagen, Merz hat gar nicht so richtig eine Alternative, weil er hat nicht so viele so erfahrene Leute in seinen Reihen, die eigentlich genau das Management kennen müssten. Jetzt ist nur die Frage, ob Jens Spahn so ein guter Manager ist.
Tja, also das letzte Jahr war ja wirklich ruckelig. Man muss auch dazu sagen, warum wurde Jens Spahn jetzt nach einem Jahr wiedergewählt? Das ist so eine Besonderheit bei der Union. Da wird der Fraktionsvorsitzende nach einem Jahr wiedergewählt. Bei den anderen dauert das meistens die ganze Legislaturperiode. Also er hat sich zur Wiederwahl gestellt. Das erste Jahr war wirklich nicht einfach.
Könnt ihr vielleicht noch, genau, das wollte ich noch erklären, weil er erzählt, das ist so ruckelig. Was hat er denn alles veranstaltet in diesem ersten Jahr?
Naja, der Start war ja schon mal wirklich holprig, weil im ersten Wahlgang für Friedrich Merz die Mehrheit nicht stand. Da kann man sich natürlich fragen, wer hat nicht für den Kanzler gestimmt? Hatte Jens Spahn seine Leute nicht im Griff oder kamen die Nein-Stimmen aus der SPD? Aber es war auch kein schöner Start. Dann der Sommer, das war wirklich etwas, was die Karriere von Jens Spahn wirklich ein bisschen beschädigt hat. Dieses desaströse Management rund um die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht. Da ging es ja um die Kandidatin Frauke Brotius-Gersdorf. Und da hat er komplett falsch eingeschätzt, wie die Stimmung in der eigenen Fraktion war, dass eben die Unionsabgeordneten zu großen Teilen diese SPD-Kandidatin nicht wählen wollten. Man musste da ganz kurz vor knapp die Reißleine ziehen, eine Abstimmung im Bundestag am selben Tag absagen, weil man keine Mehrheit für diese SPD-Kandidatin hatte. Und da war wirklich, die SPD war außer sich, die Opposition hat sogar den Rücktritt von ihm gefordert, weil ja auch das Verfassungsgericht daraus beschädigt hervorgegangen ist. Also das war wirklich der ganz große Klopper, würde ich mal sagen, in dem ersten Amtsjahr von Jens Spahn als Fraktionschef.
Und wenn man sich jetzt mal die Umfragen anschaut, dann ergibt es ja auch das Bild, dass er jetzt kein besonders beliebter Politiker ist. Das zeigen auch aktuelle Umfragen des ARD-Deutschland-Trends.
Genau, da ist er fast ganz unten auf dem vorletzten Platz jetzt in unserer jüngsten Umfrage. Es gibt auch andere Umfragen, da ist er auf dem letzten Platz, wenn immer so die bekanntesten Politiker abgefragt werden. Also beliebt hat er sich nicht gemacht in diesem ersten Jahr. Das ist sicherlich ein Manko für ihn. Andererseits ist es auch so, als er Gesundheitsminister war vor einigen Jahren, gehörte er mal 2020 rum zu den beliebtesten Kabinettsmitgliedern. Das sank dann etwas in der Corona-Zeit im Jahr danach. Aber das sind nicht so viele Jahre. Also da frage ich mich schon, es könnte in ein paar Jahren dann doch wieder anders aussehen. Dagmar nickt ein bisschen skeptisch.
Ja, ich frage mich, wenn nur 12% der Bevölkerung sagen, sie sind zufrieden mit seiner Arbeit. 12%, damit liegt er noch hinter Friedrich Merz. Und da muss man sagen, verdammte Leistung in diesen Tagen, in den Werten hinter dem Kanzler zu liegen, wie er da aus dieser Grube rauskommt. Und ich glaube, das Problem von ihm ist, dass eben Leute ihm alles zutrauen. Und die Frage ist, vertraut man ihm? Und wenn dieser Mann irgendwann mal eine Stufe weitergehen will, und selbst Klassenkameraden haben damals gedacht, im Münsterland, der Mann möchte gerne mal Kanzler werden. Da steht nämlich sozusagen im Abibuch seines Jahrganges, dass Kollegen sagten, Jens möchte gerne Bundeskanzler werden. Wenn der Mann diesen Weg gehen will, wird er irgendwann diese Werte massiv ausbauen müssen. Denn bisher hatte sich noch nie einer Wahl gestellt. Der Mann war noch nie Spitzenkandidat für eine Wahl, hat nicht für ein Ministerpräsidentenamt oder für etwas anderes kandidiert. Da muss er diese Werte massiv verbessern, denn sonst wird das nichts.
Wie ist denn überhaupt sein Verhältnis zum Kanzler?
Ich würde sagen, es ist kein Vertrauensverhältnis, weil Merz ja auch weiß, Jens Spahn ist zum Beispiel mal gegen ihn angetreten, als es um den CDU-Vorsitz ging. Und Jens Spahn hat auch zu anderen Zeitpunkten nicht Friedrich Merz unterstützt. Und ich glaube schon, dass Merz ihn jetzt da zwar sitzen hat als Fraktionsvorsitzenden, aber sich selber nicht ganz sicher ist, ob er ihm so vertrauen kann, diese Fraktion zu managen.
Muss er Angst haben vor ihm?
Das glaube ich momentan nicht, eben weil die Werte von Jens Spahn so sind. Und innerhalb einer Legislaturperiode, die ja noch läuft, sozusagen den Kanzler auszuwechseln, da müsste schon ein Kanzler zurücktreten.
Das stimmt schon, aber es geht immer um die Frage, auch was kommt nach März und um die Frage, werden diese Menschen, die da gehandelt werden, womöglich vielleicht in 2 Jahren, wenn es dann auf die nächste Wahl zugeht, gut, wir wissen nicht genau, wann sie ist, werden die dann vielleicht lauter und versuchen die dann Merz zu stürzen. Und da könnte man sich eben, weil man ihm alles zutraut, auch bei Jens Spahn wieder vorstellen, dass er das macht. Da wäre intern vor allem sein Konkurrent Henrik Wüst, also CDU Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident da. Wüst fährt eher eine Strategie, die von Leuten in NRW als Krokodilstrategie beschrieben wird. Also man ist immer so, man ist so knapp unter der Oberfläche und man taucht erst auf und schnappt zu, wenn die Situation da ist. Spahn geht es eben anders an. Er ist die ganze Zeit sichtbarer. Mir fällt jetzt kein Tier ein, mit dem man das vergleichen könnte. Vielleicht so ein Adler, der oben drüber fliegt und immer alles im Blick haben will. Also er geht da eine andere Machtstrategie. Und die Frage ist, ob diese Menschen, die sich als Nachfolger von Merz sehen, irgendwann in den nächsten Jahren schon spürbar rausgehen.
Und das ist schon interessant. Henrik Wüst und Jens Spahn, die kommen beide aus demselben Kreis, also kommen beide aus dem Münsterland. Und da gibt es auch die Geschichte, dass sie sich schon in jungen Jahren, als sie beide in der Union, in der CDU anfingen, sich sozusagen eine Absprache gemacht haben sollen. Jens Spahn, Bundespolitik, Henrik Wüst, Landespolitik.
Ach.
Allerdings sind jetzt die Werte von Henrik Wüst auch zum Thema Zustimmung, Beliebtheit deutlich höher zum Beispiel als bei Jens Spahn. Und sollte sich Henrik Wüst, der für eine schwarz-grüne Koalition in Düsseldorf steht, für eine etwas liberalere CDU als Jens Spahn, irgendwann mal sich entscheiden, auf Bundesebene zuschnappen zu wollen, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
Dagmar hat eigentlich eben schon eine ganz gute Überleitung geliefert. Wir beginnen unseren zweiten Teil mit einer Quizfrage. Was haben der ehemalige bayerische Ministerpräsident und Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Grünen gemeinsam? Der ein oder andere wird jetzt vielleicht noch ein Meme im Kopf haben, das vor vielen Jahren viral ging. Zu sehen ist Horst Seehofer, der das hier in die Kamera sagt.
Da wird man sprachlos. In Österreich regieren auch die Grünen. Die Grünen?
Das ist, oh Gott, also wenn man, Entschuldigung, dass ich lache, aber es ist, ich möchte nicht wertend sein, aber man hört quasi die Empörung, also nochmal so dieses, die Grünen.
Das Schnaufen,
Entgeisterung. Entgeisterung, du sagst es. Also es klingt jetzt nicht so, als sei Horst Seehofer der Grün-Fan überhaupt. Und doch hat er jetzt am Donnerstagabend eine Lobrede auf einen Grünen gehalten. Und Tina, du warst dabei. Was war da los und wo war er?
Also erstmal war dieses Die Grünen der Standard-Gag am Buffet, muss ich sagen. Und das war der große Abschiedsabend für Winfried Kretschmann, der nun bald nicht mehr Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist. Und es war ein total schwarz-grüner Abend. Also Seehofer steht da zum Beispiel und begrüßt dann Kretschmann wie einen alten Buddy. Und sie erinnern sich dran, ja, im Bundesrat, da saßen sie als Ministerpräsidenten immer nebeneinander und waren sich ständig einig. Angela Merkel war auch da, die kommt ja nicht so oft zu solchen Dingen. Und die stellt sich erstmal zu den grünen Fraktionsvorsitzenden dazu und hält da ganz lange einen Plausch. Und sehr viele andere CDU-Leute und grüne Politiker, und das sendet natürlich ziemliche Signale aus.
Ja, also es hört sich ja so an, als sei das irgendwie jahrelang quasi so ein Doppelklippo. Also meinst du, er ist jetzt zum Grünen-Fan geworden oder sind die Grünen jetzt Horst Seehofer-Fans?
Also Seehofer ist ganz klar Kretschmann-Fan, würde ich sagen. Das war fast eine Liebesbekundung. Er hat da eine Abschiedsrede auf ihn gehalten und hat gesagt, du hast Anstand, Haltung, Vertrauen, du bist fast fehlerfrei. Er hat sich nochmal dran erinnert, wie skeptisch er am Anfang den Grünen gegenüber war. Und jetzt hat er einen grünen Oberbürgermeister sogar in München. Also das war eine sehr respektvolle, ja eben fast liebevolle Rede. Und was daran aber spannend war, ist, wie sehr er nochmal daran erinnert hat an das Jahr 2017 und eben daran, dass vielleicht Schwarze und Grüne ganz gut Koalitionen bilden könnten.
Ein Sonntag im Herbst 2017. Es war das Ende der Koalitionsverhandlungen in Jamaika. Völlig überraschend, nach 4 Wochen. Und wir waren uns einig, jedenfalls Bündnis 90 Die Grünen und CDU und CSU, wir können eine Koalition bilden. Und dann bekamen wir von der FDP die Mitteilung nach 4 Wochen und weitgehenden oder eigentlich totalen Einigkeiten, es gibt keine Koalition.
Ja, da merkt man, da ist noch eine Wunde da. Und er hat dann nochmal erzählt, er war so traurig, sie waren alle so traurig, dass es nicht klappt mit Jamaika. Und dann kam Kretschmann rein und hat sie getröstet. Das war ein ganz emotionaler Moment tatsächlich in der Rede. Deswegen ist jetzt Seehofer nicht unbedingt ein Grünen-Fan, aber er ist auf jeden Fall jemand, der sagt, Grüne zu bashen, so wie es zum Beispiel Markus Söder in Bayern tut, und sie als Koalitionspartner auszuschließen, wie es auch CDU-Leute tun, das hält er für einen strategischen Fehler. Und ich habe mit ihm gestern auch nochmal bei dieser Veranstaltung gesprochen und er hat dann zu mir gesagt, man sieht ja gerade in den Umfragen, wohin das führt, wenn sich Parteien der Mitte gegenseitig bashen. Und damit meint er natürlich die aktuelle Stärke der AfD in den Umfragen.
Jetzt wird dieser Versuch, Grüne und Union zu verbinden, das gibt es ja quasi schon länger, und die Rede ist dann immer von der sogenannten Pizza-Connection. Dagmar, was ist das?
Also da müssen wir ziemlich weit zurückgehen. Mitte der 90er Jahre, Bonn damals noch Hauptstadt, Regierungssitz. Da haben sich damals junge Abgeordnete von Union und Grünen in einem italienischen Restaurant in Bonn getroffen. Interessanterweise wurde dort nicht Pizza gegessen, sondern das war eher, das Pizza Connection zu nennen, war eher der Versuch, das so in den Bereich von Mafia zu rücken. Ja, das, von Gegnern. Also da haben sich damals junge Leute getroffen, unter anderem Armin Laschet, Peter Altmaier, Norbert Röttgen auf Seiten der Union. Bei den Grünen saßen da Leute wie Cem Özdemir oder Rezzo Schlauch. Und man hat sich dort getroffen und versucht, eine Verbindung aufzubauen. Helmut Kohl hat das Ganze übrigens damals nicht so gerne gesehen. Und das war eben der Versuch, Verbindungen aufzubauen. Und jetzt schauen wir mal, wo diese Politiker mittlerweile sind. Die sind zum Teil ja immer noch in der aktiven Politik. Und es gab auch danach nochmal Versuche, das Ganze wiederzubeleben, weil man ja auch in der Union nach Koalitionsmöglichkeiten jenseits der SPD gesucht hat. Das war ja auch immer ein Versuch. Und interessanterweise, weil wir ja schon über ihn gesprochen haben, Jens Spahn, der Mann, der 360 Grad anspielbar ist und auch loyal kann, der hat interessanterweise vor etwas mehr als 10 Jahren noch mal versucht, hier in Berlin eine sogenannte Pizza-Connection 2.0 aufzubauen mit anderen Politikern. Also mittlerweile gilt er ja auch eher als grünen Kritiker. Aber damals, vor über 10 Jahren, war Jens Spahn durchaus bereit, Gesprächsfäden damals mit Omid Nuripur von den Grünen wieder zu spinnen.
Und wenn wir uns jetzt aktuell umschauen, dann gibt es ja drei schwarz-grüne bzw. grün-schwarze Landesregierungen, also in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und in Baden-Württemberg. Warum funktioniert das in diesen Ländern?
Das liegt daran, wer da miteinander zu tun hat. Also das sind grüne Landesverbände, die zum Beispiel nicht total links sind, wie beispielsweise die Berliner Grünen. Und das sind CDU-Landesverbände auf der anderen Seite, die als eher liberal gelten, zum Beispiel in NRW und in Schleswig-Holstein. Deshalb ist man sich da ohnehin sehr nah. Auf Bundesebene würde ich aber sagen, müsste es so sein, wenn man da Brücken bauen will, dann sagt man eigentlich, müssen diejenigen, die Brückenbauer sein, die am weitesten voneinander entfernt sind. Also jemand, der eher rechts in der Union steht und eher links bei den Grünen. Und wenn die, also zum Beispiel dann eben vielleicht Spahn und Katharina Dröge, die grüne Fraktionsvorsitzende vom linken Flügel, wenn die eine vertrauensvolle Verbindung zueinander finden, dann schließen sie ja alle, die dazwischen sind, mit ein. Während wenn man eher eine Brücke baut zwischen Leuten, die sich ohnehin nah sind, dann hat man immer die Parteiränder, die dann ausfransen und die weg wollen. Das ist dann nicht so eine stabile Verbindung. Und ich würde sagen, diese Gespräche, diese Connection, das gibt es natürlich weiter, dass da auch unter jüngeren Abgeordneten gesprochen wird. Aber im Moment ist die Strategie der Grünen eher, dass sie sich sehr auffällig Unionsleute einladen zu solchen Veranstaltungen wie am Donnerstagabend. Ganz oft ehemalige Politiker, also zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer war gerade bei der grünen Fraktionsklausur der Bundestagsfraktion dabei, wurde dort als Gast eingeladen. Angela Merkel wurde schon mehrfach eingeladen, unter anderem als der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin verabschiedet wurde. Armin Laschet hat ein Buch vorgestellt, auch mit Kretschmann zusammen. Da sieht man schon, da ist eine Strategie dahinter, immer wieder das zu setzen und immer wieder Unionspolitiker zu haben, die eigentlich ganz respektvoll über Schwarz-Grün sprechen. Und andererseits gab es gestern natürlich auch die Momente, in denen Winfried Kretschmann gesagt hat, was ich hier mache, ist eigentlich eine Verbeugung vor der Union, was ihr alles geschafft habt nach dem Krieg. Er hat an Konrad Adenauer erinnert. Also da sollen dann immer diese Vibes ausgehen von solchen Treffen.
Ja, also einfach vielleicht mal eine vegane Currywurst zusammen essen. Vielleicht bringt das ja auch was statt Pizza-Connection. Aber es zeigt ja offensichtlich, man muss aufeinander zugehen, weil sonst haben wir halt die Lage, die wir jetzt gerade haben. Also, was würdet ihr sagen, bringen dann am Ende solche Treffen wie am Donnerstagabend? Kann das zusammenführen?
Naja, solche Sachen sind natürlich hier Regierungsvierteltreffen, ja, wo Journalisten da sind, wo man natürlich auch eine Botschaft aussenden will. Viel wichtiger ist das, was wir eben nicht sehen. Also Treffen, eben vertrauliche Treffen, wo man sich vielleicht auf die nächsten Jahre vorbereitet. Und ich mache zum Beispiel keine Voraussage, wie lange diese Bundesregierung noch hält. Mhm. Es kann im nächsten Jahr vorbei sein. Wir müssen auch immer auf die Landtagswahlen im Herbst gucken, was danach passiert. Sollte die AfD zum Beispiel erstmals eine Regierung stellen können, eine Wahl gewinnen. Diese Gesprächsfäden aufzubauen, auch gerade ohne die Kameras dabei zu halten, halte ich für unfassbar wichtig, um auch wieder ein Vertrauen aufzubauen. Du hast gerade gesagt, Katharina Dröge, Jens Spahn, Britta Hasselmann, was die sich in den letzten Jahr auch für Battles geliefert haben, auch im Bundestag, ja, und Jens Spahn persönlich verantwortlich gemacht haben für dieses Desaster bei der Richterwahl. Also da zueinander zu finden, wird nicht einfach sein. Aber wenn die Union irgendwann mal raus will aus dieser Verkettung mit der SPD, und auch da ist die Zukunft nicht klar, wie es mit der Partei weitergeht, muss sie sich meines Erachtens auf die Grünen zubewegen. Ansonsten bliebe wirklich irgendwann mal nur noch eine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit der AfD, um überhaupt noch einen Kanzler stellen zu können.
Also im Moment wäre der Weg, das ist auch meine Einschätzung, sehr weit, eben weil in der Union mit Friedrich Merz, mit Jens Spahn eher zwei gerade sehr machtvoll sind, die nicht so viel mit den Grünen anfangen können.
Und Markus Söder in der Kulisse aus München.
Jetzt kommen wir zu einer Zahl, die mich ehrlich gesagt ziemlich umgehauen hat. Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 1000 Menschen, weil sie nicht rechtzeitig eine Niere, eine Leber oder ein anderes lebenswichtiges Organ bekommen. Organspende ist ein heikles Thema in Deutschland. Viele Länder haben andere Lösungen gefunden und sie haben deshalb deutlich mehr Organspender als wir. Bei uns aber wird seit vielen Jahren diskutiert, während die Warteliste von Menschen, die dringend ein neues Organ brauchen, immer länger wird. Und nun gibt es einen neuen Anlauf, genau das zu ändern. Die Abgeordnete Sabine Dittmann von der SPD unterstützt diesen Versuch.
Ja, warum sind wir so hartnäckig und legen wieder einen Entwurf vor? Das ist ganz einfach zu erklären. Für ganz viele schwerkranke Menschen ist die Organtransplantation die einzige Möglichkeit zu überleben. Nach wie vor sterben eben Menschen, weil nicht rechtzeitig ein Organ zur Verfügung steht. 2 bis 3 Patientinnen und Patienten am Tag.
Wir haben ja am Anfang dieses komplizierte Wort gehabt, die sogenannte Widerspruchslösung. Das ist ja jetzt, glaube ich, damit gemeint, was sozusagen nochmal wieder neu auf den Tisch gebracht wird. Was ist damit gemeint, Tina?
Also im Moment haben wir eine Regelung hier in Deutschland, die die Zustimmung in den Mittelpunkt stellt. Der klarste Fall wäre, der Organspender hat selbst zu Lebzeiten noch sich dazu bereit erklärt. Und dann kann man im Todesfall das Herz, die Niere, meistens sind es gleich mehrere Organe, entnehmen. Wenn man aber nichts weiß über den Willen des Verstorbenen, dann dürfen das derzeit auch die Angehörigen entscheiden. Das sind natürlich ganz schwierige Momente oft. Also da hängt ein Patient dann noch an Geräten, die die Körperfunktion aufrechterhalten. Es kommt ein Arzt rein und sagt, und wie entscheiden Sie, was hätte er oder sie vielleicht gewollt? Da sagen alle, die damit zu tun haben, das sind wirklich sehr schwierige Momente, auch schwierige Momente, um so ein hartes Thema zu besprechen. Und das nennt man dann die Entscheidungslösung, was wir gerade haben, weil wir eben auch immer wieder zur Entscheidung aufgefordert werden, also viel Beratung stattfindet. Und der Vorschlag, der jetzt wieder hochkommt, du hast es gesagt, ist die Widerspruchslösung, so heißt sie. Und da ist es so, jeder ist erst einmal automatisch Organspender, außer er oder sie hat zu Lebzeiten dem widersprochen.
Also das heißt, wer nicht spenden will, sagt nein. Und dann ist es damit geklärt. Und warum ist das so kompliziert, das einfach endlich durchzubekommen? Also weil eigentlich ist es ja eine gute und auch sachliche Angelegenheit dann.
Es gibt viel Kritik. Da spielen ethische Fragen eine Rolle, da spielen auch teilweise ganz praktische Fragen eine Rolle. Ein Hauptvorwurf ist, man würde dann durch Schweigen Zustimmung bekommen. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Das sorgt für Ängste. Es ist ja eigentlich auch so, jeder medizinische Eingriff bedarf der Zustimmung. Warum dieser nicht, ist dann die Frage. Und das würde eben den Menschen das Gefühl geben, das sagen auch Patientenschützer in diesen Tagen immer wieder, das gibt den Menschen das Gefühl, sie sind nur Verfügungsmasse für eine Medizin und dann kann sich jeder an ihnen bedienen. Ich glaube, da spielen auch einfach ganz diffuse Ängste eine Rolle.
In anderen Ländern gibt es ja diese Lösung. Warum funktioniert es da besser und warum haben die weniger Bedenken als wir?
Also fast alle anderen Länder um uns herum in Europa haben eine Widerspruchslösung, die teilweise unterschiedlich gestaltet ist. Und fast alle anderen Länder haben auch höhere Organspendezahlen. Und als Beispiel, als Vorbild wird dann immer Spanien rangezogen, sehr hohe Organspendezahlen. Also man könnte eigentlich sagen, die Erfahrungen sind doch dann wahrscheinlich sehr gut mit dieser Widerspruchslösung. Ich finde aber, man kann das nicht einfach so herleiten, dass das zwingend an der Widerspruchslösung liegt, denn da sind noch mehrere andere Faktoren, die in anderen Ländern reinspielen. Zum Beispiel die Frage, wie wird eigentlich definiert, wann ist jemand tot? In anderen Ländern gilt dann oft schon der Herztod. Das ist ein früherer Zeitpunkt. Bei uns ist es der Hirntod, der eingetreten sein muss, damit man diese Organe entnehmen kann. Also ich würde sagen, man kann nicht wirklich einfach herleiten, allein mit einer Widerspruchslösung wären wir in Deutschland dann plötzlich Spitzenreiter. Und da kommen aber auch wieder ganz schwierige Gerechtigkeitsfragen dazu, wenn man sich anguckt, dass es eben international so geregelt ist. Ich sag dir mal zwei Zahlen, Linda. Es wurden in Deutschland 2025 3020 Organe gespendet, aber es wurden über 3200 Organe transplantiert. Wie kann das sein? Ja. Was ist da los?
Und wie geht das?
Ja, wo kommen die her? Ne?
Haben wir uns geliehen, kann man ja jetzt schlecht sagen. Also haben wir aus anderen Ländern bekommen, offensichtlich.
Genau so ist es. Also Deutschland ist in einem Verbund mit anderen Ländern, Eurotransplant. Ich glaube, das haben viele auch schon mal gehört. Da ist Belgien dabei, Niederlande, Ungarn. Und da wird immer in diesen Ländern auch geschaut, wo gehen Organe hin. Und wir kriegen aus anderen Ländern Organe. Wir sind ein Nehmerland. Und da sagen eben jetzt auch die Befürworter dieser Widerspruchslösung, wir können das langsam anderen Ländern nicht mehr erklären, dass wir davon profitieren, dass andere Länder diese Regelung haben. Und wir nehmen und geben eben nicht mehr.
Weiß man eigentlich, warum sich so viele Menschen mit Organspende so schwer tun? Also warum sagen viele zwar grundsätzlich, finde ich gut, haben aber am Ende trotzdem keinen Organspendeausweis? Geht es da eher um Angst, um Misstrauen oder einfach darum, dass man sich mit dem eigenen Tod noch nicht so beschäftigt hat?
Ich glaube, da spielt alles rein. Also sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, ist etwas, was nicht einfach ist. Und gerade auch für jüngere Leute ist es nichts, womit man sich jeden Tag auseinandersetzt und dann sagt, Mensch, ich bin 18, ich hole mir jetzt einen Organspendeausweis. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe einen, habe aber letztens auch festgestellt, der war nicht mehr in meinem Portemonnaie. Habe aber jetzt auch seit längerem keinen Anlauf wieder unternommen, mir einen neuen zu besorgen. Deswegen frage ich mich jetzt auch gerade, was passiert, wenn ich jetzt einen Unfall hätte hier im Berliner Straßenverkehr, was nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Was würde dann mit meinem Körper passieren? Also dieses auch nicht genau wissen, was eigentlich gerade Rechtslage ist. Die Frage auch, ich glaube auch eine gewisse Unsicherheit bei Leuten, werde ich wirklich, wenn ich im Krankenhaus bin, bis zum letzten behandelt, therapiert? Oder geht es vielleicht doch den Ärzten darum, wenn ich gesund bin, jung bin, dass man meine Organe eben nutzen
Organlager
kann?
Organlager quasi, ne? Was dann ausgenutzt wird.
Aber ich glaube, Ängste, aber auch eben nicht genug informiert zu sein. Es gibt eine jüngere Befragung, da haben 40% der Leute gesagt, wir fühlen uns nicht gut informiert über das, was sozusagen Rechtslage ist oder was passiert, wenn ich im Krankenhaus liege.
Genau, Tina, was wäre denn jetzt im Fall von Dagmar? Müssen doch wahrscheinlich die Angehörigen entscheiden, oder?
Ja, tatsächlich, Dagmar, das tut mir leid, dass wir jetzt dich als Fall nehmen, aber
ist okay.
Dein Organspendeausweis ist weg und sagen wir mal auch, du hast zu Lebzeiten niemandem davon erzählt. Jetzt könnte man uns befragen, mich und Linda, aber du hast zu Lebzeiten niemandem davon erzählt. Wenn jetzt diese neue Widerspruchslösung käme, dann wäre es so, dass die Angehörigen nochmal befragt werden. Wissen sie was? Wissen sie, was Dagmar wollte? Und wenn die aber nichts wissen, dann bist du automatisch Organspender tatsächlich. Und das kann aber zu ganz schwierigen Situationen führen. Und als hier in Berlin diese neuen Pläne vorgestellt wurden von den Abgeordneten, die das entwickelt haben, finde ich, war das einer der kritischsten Momente, wo sie nicht so richtig alle Fragen beantworten konnten und alle Zweifel ausräumen konnten. Und ich glaube, da steuern wir auch auf eine Debatte zu in den nächsten Monaten, die ganz entscheidend sein wird, nämlich was passiert dann eigentlich in so einer schwierigen Situation? Und eine der Befürworterinnen der Widerspruchslösung, das ist Gitta Connemann von der CDU, und die schildert das dann so.
Es gibt kein an dieser Stelle eigenes Entscheidungsrecht. Das ist wichtig. Einzig und allein entscheidend ist der Wille des möglichen Organspenders. Und das ist tatsächlich die Änderung zur jetzigen Situation auch. Der Angehörige wird eben befragt, aber er kann am Ende der Organspende nicht widersprechen.
Also der Angehörige hat kein eigenes Entscheidungsrecht. Das kann eben zur Situation führen, dass dann gesagt wird, er oder sie ist jetzt Organspender, weil sie wissen ja nicht, ob es anders war. Was macht jetzt der Angehörige? Lügt er dann und sagt, oh, jetzt fällt mir doch ein, er oder sie hätte das nicht gewollt. Oder sagt er einfach ganz ehrlich, aber ich glaube, wir wollen das nicht. Wir fühlen uns damit nicht wohl als Familie. Und da hieß es dann auf dieser Pressekonferenz, naja, da würde ein Ärzteteam dann eben, auch wenn die Rechtslage jetzt so ist, ja, man ist dann Organspender, aber ein Ärzteteam wäre doch dann so sensibel, dass man das dann vielleicht nicht macht. Die sind ja nicht gezwungen, da dann die Organe auszuräumen. Also das sind ganz schwierige Situationen und ich glaube, da werden sich auch viele Diskussionen drum drehen, wie man die Rolle der Angehörigen dann ausgestaltet.
Trotzdem ist ja das Besondere bei diesem Thema, es gibt irgendwie keinen Streit zwischen den Parteien. Also man kann nicht sagen, die SPD will das, die CDU will was anderes. Die Debatte geht quer durch alle Parteien. Warum ist das bei diesem Thema so?
Es ist eine Gewissensfrage, es ist eine ethische Frage. Das ist ja oft so im Bundestag. Themen, wo es um ethische Dinge geht, die werden dort freigegeben. Wir kommen nochmal auf den Job des Fraktionsvorsitzenden zu tun. Der muss normalerweise dafür sorgen, dass eine Fraktion eine Linie hat, einstimmig sozusagen loszieht. Bei solchen Fragen sind die Abgeordneten frei, nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Erinnern wir uns früher Debatten über Schwangerschaftsabbruch, solche Themen, medizinische, ethische Themen, die werden freigegeben. Und da saßen dann eben Abgeordnete aus den diversen Fraktionen und die schließen sich zusammen und gehen jetzt mit diesem Gesetzentwurf in den Bundestag und versuchen jetzt, quer durch die Fraktionen, sich eine Mehrheit zu besorgen. Das wird wirklich spannend, ob sie das in diesem Jahr schaffen.
Vielleicht könnt ihr einmal noch mal ganz praktisch sagen, wie verläuft das, wenn Abgeordnete aus verschiedenen Parteien zusammen einen Gesetzentwurf schreiben?
Naja, die haben ja dann alle schon relativ volle Terminkalender, weil sie so in ihre Fraktionen und Parteien eingebunden sind und in alles, was regulär läuft. Und ich finde ganz spannend, dass dann üblich ist, dass man sich zum Beispiel in Randzeiten trifft, weil man es einfach anders kaum möglich machen kann. Also diese Gruppe, die diese Widerspruchslösung erarbeitet hat, die hat sich üblicherweise immer Freitagmorgens um 7.30 Uhr getroffen, weil es nicht anders ging und weil ab um 9 Uhr die anderen Termine dann anstanden in den Fraktionen. Und sie haben sich dann auch immer in wechselnden Räumen getroffen, um eben auch so ein bisschen zu symbolisieren, es gehört jetzt nicht einer Fraktion, diese Initiative. Und sie haben das auch so geschildert, dass zum Beispiel die Fraktionsvorsitzenden da gar nicht groß reinregieren und sagen, bitte diskutiert mal in die oder die Richtung, sondern das wird erstmal besprochen und dann irgendwann, und das war eben diese Woche der Fall, stellen es alle, die beteiligt sind, in ihren Fraktionen vor und dann geht so richtig der parlamentarische Prozess los.
Vor 6 Jahren gab es ja schon mal einen Versuch, das zu ändern. Was glaubt ihr, warum sollte oder könnte es diesmal klappen?
Ich glaube, es gibt einfach Handlungsbedarf. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ich finde, ich hatte das auch noch nie gehört, ja, dass wir sozusagen aus anderen Ländern Organe nutzen, um hier Menschen zu versorgen. Und wir schaffen es immer noch nicht, Leute zu versorgen. Es gibt einfach immensen Handlungsbedarf. Und wir kommen einfach nicht auf die Zahlen, die wir brauchen bei den Organspendern. Deswegen finde ich diesen Versuch von den Abgeordneten aus diversen Fraktionen sehr gut. Ich bin gespannt, ob sie dieses Mal die Mehrheit zusammenbekommen. Ich kann das nicht einschätzen. Tina, du bist da mehr im Stoff. Aber ich fände es absolut richtig, dass man diesen Versuch nochmal macht.
Wenn man mit den Abgeordneten redet, die da jetzt näher dran sind, die sagen, es kamen schon mehrere Abgeordnete auf uns zu, die gesagt haben, vor ein paar Jahren war ich noch dagegen, jetzt bin ich dafür. Und die begründen das alle gleich, nämlich damit, dass sie sagen, wir haben doch die letzten Jahre so viel versucht. Also zum Beispiel bei Ausweisstellen kriegst du Flyermaterial. Es ist so, dass Ärzte eine Zusatzvergütung bekommen, wenn sie Organspendeberatung machen. Diese Zusatzvergütung wurde in mehr als 5 Millionen Fällen abgerechnet. Aber ich sehe nicht 5 Millionen mehr. Okay, die sterben natürlich auch nicht alle, aber ihr wisst, was ich meine. Die Zahlen sind nicht wirklich hochgegangen. Man hat Strukturen in Krankenhäusern verbessert. Man hat so viel mehr getan und trotzdem gehen die Zahlen nicht hoch. Und deswegen könnte es eben sein, dass sich jetzt doch deutlich mehr Abgeordnete überlegen, okay, dann müssen wir vielleicht was ändern.
Und wann würde frühestens so ein neues Gesetz kommen?
Ja, man kann die Leute eben schlecht damit überfallen, ab morgen seid ihr übrigens alle Organspender, sondern man muss ihnen wirklich die Zeit geben, sich das anzuschauen und zu durchdenken. Da sind auch die Pläne, dass man dann erstmal jahrelang zum Beispiel allen 18-Jährigen einen Brief schreibt, wo sie informiert werden. Bitte guckt nach, wie ihr das Thema seht. Also die 18-Jährigen kriegen dann einen Brief von der Bundeswehr und einen Brief zum Thema Organspende. Das ist dann ein fröhlicher 18. Geburtstag. Und man sagt, dass der Plan ist, dass man 3 Jahre lang eine Übergangsfrist hat und dass es erst dann gelten würde.
Also zum 1. Januar 2030. Also das Ganze, selbst okay, wenn man es in diesem Jahr beschließen würde, die Mehrheit steht, hätte man immer noch diese Jahre der Vorbereitung. Das finde ich übrigens auch ganz gut, dass das eben nicht mit Schlag 1. Januar, zack, hast du keinen Widerspruch eingelegt, bist du jetzt potenzieller Organspender, dass man das so macht. Deswegen glaube ich auch, dass das helfen kann, für diesen Vorschlag nochmal eine Mehrheit zu bekommen, weil es wird nicht sofort umgesetzt. Die Leute haben auch psychologisch, das halte ich wirklich für wichtig, Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn es stimmt, Tod, Krankheit, das sind mit die schwierigsten Dinge, mit denen man sich auch emotional auseinandersetzen kann. Und das kann man nicht einfach mal eben so Jahrestag nächstes Jahr machen.
Ja, ist natürlich auch spannend zu hören, wie ihr darüber denkt. Also vielleicht hat euch ja unser Gespräch dazu angeregt, auch mal neu über dieses Thema nachzudenken. Ich sage nur Dagmar Pepping, Tina Handel, vielen Dank, dass ihr heute wieder versucht habt, komplizierte Themen ein wenig unkomplizierter zu machen. Danke, dass ihr da wart.
Gerne. Gerne. Tschüss.
Ja, und natürlich auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns gerne, bewertet uns oder empfehlt uns weiter. Dann hören vielleicht noch ein paar mehr Menschen freiwillig Politik-Podcasts. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber bevor wir euch hier rauslassen, haben wir natürlich noch einen Hörtipp für euch. Im Podcast Wahlkreis Ost beobachten die Kollegen des MDR das politische Geschehen besonders mit Blick auf den Osten. Anja Meyer und Malte Pieper fragen, welche Rolle ostdeutsche Themen in der Bundesrepublik spielen, welchen Einfluss ostdeutsche Politiker auf das Geschehen an der Spree haben und was das Agieren der Politiker in der Hauptstadt mit den Menschen im Osten macht. Wahlkreis Ost gibt es alle 14 Tage, immer freitags in der ARD Sounds App. Und den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Ich bin Linda Zawakis. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche.